Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Wir reden hier ja regelmäßig über die CO2-Bilanz von Elektroautos und allem, was dazugehört. Und das ist auch ein wichtiges und vor allem auch ein gern kritisiertes Thema. Ist ja nicht zuletzt das Thema die Autobatterie, die so viel Energie frisst. Und da muss man natürlich auch jede Menge CO2 sparen. Aber CO2 sparen sollte man ja im Idealfall auch beim Laden. Und jetzt mal eine steile These. Was wäre denn, wenn wir ein E-Auto nicht nur mit Grünstrom laden, sondern wenn dieser grüne Strom eigentlich dreimal so grün ist, wie wir alle glauben. Die Idee stammt jetzt nicht so direkt von mir, sondern unter anderem von unserer heutigen Gästin, der Johanna Bronisch. Die arbeitet nämlich an einem ziemlich spannenden Projekt, bei dem sie genau versucht, das rauszufinden, wie grün ist denn dieser Strom, den wir laden, tatsächlich. Und vor allem, was bringt es, wenn der so grün ist? Und wieso wird der denn so, so viel grüner gemacht, als er auch ist? Oder auch nicht? Und genau das wollen wir heute besprechen. Deswegen, Johanna, schön, dass du aus dem schönen München zu uns ins noch viel schönere Stuttgart gekommen bist.
Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Und zu Beginn wäre es schön, wenn du dich kurz mal selber vorstellst. Danach dann vielleicht auch noch, wo du genau so herkommst und auch, was wir uns von dir im Kopf behalten dürfen.
Ja, zu Beginn erstmal, vielen Dank, dass ich hier heute im Podcast sein darf. Ich arbeite seit 2 Jahren an der Unternehmertum. Das ist das Gründungs- und Innovationszentrum an der TU München. Das heißt, wir arbeiten sehr eng mit der TU zusammen. Dort arbeite ich an diesen interessanten Projekten, die du gerade schon angerissen hast, rund um die Integration von Elektromobilität ins Stromnetz. Jetzt kann man sich natürlich fragen, Unternehmertum hat vielleicht der ein oder andere schon gehört. Wir sind in erster Linie ein Gründungszentrum und unterstützen dort zum einen Startups, aber zum anderen auch Unternehmen dabei, innovativ zu bleiben, mitzuhalten mit den Veränderungen, die so auf sie einprasseln. Und dort haben wir Fachabteilungen, die sich sozusagen auf die Kernindustrien in Deutschland konzentrieren. Und da ist natürlich, darf die Mobilität nicht fehlen. In diesem Team arbeite ich. Dazu muss man vielleicht sagen, dass ich einen ganz anderen Hintergrund habe. Ich bin nämlich eigentlich Psychologin und promovierte Neurobiologin. Das heißt, ich komme aus dem Labor, habe viele Jahre in Berlin mich vor allem mit den Gehirnen von Mäusen beschäftigt. Und dann kann man sich natürlich fragen, wie kommt die Frau jetzt dazu, Elektromobilität zu machen?
Ich skippe Frage 3, gut.
Ja, die schneide ich mal kurz an. Zu meinem Hintergrund. Genau, ich habe es gerade schon gesagt, ich war viele Jahre im Labor und was die Unternehmertum ganz toll macht, ist, sie schafft es eben, Gründer aus der Uni rauszuholen und die zu unterstützen, dabei ihre Ideen in die Wirtschaft, in Startups, in Unternehmen reinzubringen. Und das habe ich von außen gesehen und habe mir gedacht, das ist eigentlich das, was mir immer gefehlt hat, weil ich habe zwar tolle Sachen an Gehirnen untersucht, aber die Anwendung hat so ein bisschen gefehlt und auch die Unterstützung, diese Ideen rauszubringen, war nicht so allgegenwärtig, ist aber auch schwierig. Und da ist die Unternehmertum und unser Gründer Helmut Schönberger, die sind da wirkliche Vorreiter. Und so bin ich zu Unternehmertum gekommen. Kann man sich fragen, Mobilität? Ja, hätte auch was anderes sein können. Ich glaube, 2 Dinge. Wenn man Wissenschaftler ist, dann hat man große Freude, sich tief in neue Themen einzugraben. Und mir war es wichtig, vor allem an einem Thema zu arbeiten, wo man auch ein bisschen Unterschied spürt. Und das ist was anderes als in der Grundlagenforschung des Gehirns, nämlich unser Energiesystem umzustellen und die Mobilitätswende voranzutreiben. Das hat mich von Anfang an sehr begeistert und mir großen Spaß gemacht. Und ich glaube, zuletzt kann man auch sagen, dass das natürlich ein sehr komplexes System ist, unser Stromsystem, und sehr zunehmend dezentral mit Millionen von E-Autos, die wir da irgendwann integrieren müssen. Und das ist vom systemischen Ansatz dem Gehirn gar nicht so unähnlich. das heißt, das macht mir einfach Spaß, mich da mit zu beschäftigen.
Okay, mich hat tatsächlich am meisten irritiert, weil ich dachte, ich las irgendwie Biologie und Gehirnforschung und Kram und dachte, das ist alles sehr, sehr wissenschaftlich. Das ist sehr wenig wirtschaftlich. Und die Unternehmertum in meiner Wahrnehmung, was da sonst so rauskommt, das ist schon. Da sind sehr viele BWL-Menschen unterwegs und es ist sehr, sehr BWL-artig. Und die Energiewirtschaft selbst, so wie ich sie wahrnehme, ist auch sehr, sehr, sehr wirtschaftswissenschaftlich getrieben. Und deswegen fand ich das am allerirritierendsten bei der Vorrecherche mit, wie kommt man denn von sowas Handfestem wie der Biologie auf sowas für viele Naturwissenschaftler doch eher nebulöses wie die betriebswirtschaftliche Ebene.
Aber mit einem sehr viel stärkeren Anwendungsbezug.
Ja,
und
doch.
Das ist auch was ich die meiste Zeit eigentlich mache, ist Übersetzen zwischen verschiedenen Parteien. Mhm. Und was ich auch in meiner Doktorarbeit sehr früh gelernt habe, mal schwierige Sachverhalte einfach zu erklären. Und das ist, glaube ich, das, was mir heute sehr zugutekommt in meinem Job. Das Projekt, das du vorhin angeschnitten hast, wo es darum geht, wie grün ist der Strom, mit dem wir laden, ist eins, was mit verschiedenen Unternehmen entstanden ist, weil wir bei der Unternehmertum nicht nur Startups unterstützen, sondern eben auch ein Format für Unternehmen anbieten, wo Unternehmen in kurzer Zeit, für 6 Monate, zusammenarbeiten können. Das ist ziemlich einfach, mit ein paar Monate Vorlauf, um so ein Projekt aufzusetzen. Die Unternehmen bezahlen dafür, dass sie das machen können und können dann gemeinsame Herausforderungen angehen. Und da ist natürlich die Schnittstelle Energiesektor, Mobilität sehr ideal, beziehungsweise das Format passt da super gut rein, weil wir da viel von dem einen Sektor in den anderen rein übersetzen müssen. Und meine Rolle ist, das zu steuern, zu lenken, voranzutreiben und zu schauen, dass wir nach 6 Monaten handfeste Ergebnisse haben.
Okay. Euer Projekt heißt Reveal CO2.
Genau.
Irgendwie sowas in dem Dreh. Also ihr wollt quasi offenlegen, wie das mit dem CO2 alles ist. Kannst du vielleicht mal erklären, du hast schon gesagt, ihr habt Autohersteller, die Energiewirtschaft, aber ich las noch viel mehr. Wer spielt da mit und warum machen die das?
Genau, also angetrieben wurde das Projekt zuallererst von BMW. BMW hat die Herausforderung, dass sie ihre Klimabilanz nach unten bringen müssen. Und die haben da sich auch sehr ambitionierte Ziele gesetzt, die sie auch sehr ernst nehmen. Und BMW ist auf uns zugekommen und hat gesagt, wir kommen hier bei den CO2-Emissionen für den Ladestrom, da kommen wir nicht weiter alleine, weil da brauchen wir Partner, mit denen wir das gemeinsam angehen können. Und darauf können wir auch gleich nochmal eingehen. Warum muss BMW sich damit so genau befassen? Ein weiterer Partner, der sich damit auch befassen muss, ist der DKV Mobility. On-Road-Payment-Lösungsanbieter in Deutschland, sehr bekannt.
Tankkarte. Oder Ladekarte.
An jeder Tankstelle sieht man das orange-blaue Logo. Und der DKV hat viele Flottenkunden, die dasselbe Problem haben. Die müssen nämlich auch die CO2-Emissionen ihrer Flotte erfassen. Das heißt, dort hat man noch einen Kunden. Also diese beiden Partner haben diese Herausforderung und können die Emissionen des Ladestroms nicht greifen. Können wir gleich drauf eingehen. Wen haben wir dann auf der Lösungsseite mit reingenommen? Zum einen E.ON als jemand, der Netze betreibt, Strom verkauft, aber auch mit E.ON Drive jetzt sehr stark im Ladegeschäft unterwegs ist. Und darüber hinaus noch 2 technische Softwarepartner, zum einen SAP und zum anderen Infineon. Das sind 2 sehr etablierte Partner von uns bei der Unternehmertum, die sich bei diesen Projekten sehr oft beteiligen, weil sie dort sehen, wo sich ihre Kunden und Kundeskunden in Zukunft hinbewegen und dort natürlich beobachten, welche Bewegungen im Markt werden für uns vielleicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren relevant sein. Und gerade bei Infineon ist es sehr spannend. Die machen ja Hardware, Chips, die sind ganz früh in der Wertschöpfungskette, aber benutzen dieses Format, um eben zu sehen, wo geht es eigentlich hin, wofür brauchen wir Lösungen in den nächsten Jahren.
Ich finde gerade bei SAP ist ja mit sowas wie Catena X als Beispiel, ist es ja ein Riesending, was Wertschöpfungsketten, Lieferketten, CO2-Footprints und so weiter angeht.
Ich muss noch einen Partner den ich jetzt, weil ich mich jetzt auf die Unternehmen konzentriert habe, die FFE, Forschungsstelle für Energiewirtschaft, hat auch noch mitgearbeitet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Partner für uns in München. Kennen vielleicht auch manche Hörer. Unabhängiges Forschungsinstitut. Wir haben eine Partnerschaft einfach, um mehr Know-how da von der FFE noch mit reinzuholen in die Projekte. Und das hat einen großen Mehrwert für uns.
Okay. Bei dieser ganzen CO2-Geschichte geht es ja, da bin ich sehr froh, dass du vorhin schon sagtest, dass du schwierige, komplizierte Sachen gut erklären kannst. Das heißt, das wirst du gleich ganz toll machen, sicherlich. Bei dem CO2-Thema geht es immer um Zertifikate oder ganz oft irgendwie um Zertifikate. Nur kaum jemand, ist mein Eindruck, versteht so richtig, wo sich das eine vom anderen abgrenzt, wofür das eine da ist, wofür das andere nicht da ist. Und warum die doch irgendwie alle das Gleiche meinen. Oder halt auch nicht. Und kannst du mal diese unterschiedlichen Zertifikate, die uns begegnen, also die THG-Quotenzertifikate, diese ETS-Themen, den nationalen Emissionshandel gibt es, dann gibt es diese freiwilligen CO2-Zertifikate, die dann immer durch die Medien geistern, weil irgendwo im Dschungel irgendwelche Bäume offensichtlich scheinbar doch nicht abgeholzt werden. Netflix ist dann auf einmal grün. Da gibt es ja unzählige Dinge. Kannst du mal so ein bisschen sortieren, wer was, wo, wie und warum?
Genau, ich glaube, die wichtigste Frage, von der man das am besten aufdröseln kann, ist warum? Also zu welchem Zweck wird etwas gezählt oder für etwas ein Zertifikat ausgestellt? Und wie du schon gesagt hast, da gibt es ganz viele Begrifflichkeiten, die durcheinander gebracht werden. Und wenn man über die CO2-Bilanz von Elektroautos nachdenkt, dann kommen einem vielleicht, und da gibt es jetzt keine Zertifikate, die dazugehören, aber als erstes die europäischen Flottengrenzwerte in den Kopf. Da hört man vielleicht auch Volker Wissing, der sagt, die Elektroautos sind ja CO2-neutral. Das gilt aber tatsächlich nur, wenn man die Flottengrenzwerte anschaut, aber nicht, wenn man sich zu anderem Zwecke CO2-Bilanzen anschaut.
Aber da geht es um den Verbrauch bei der Geschichte. Ja. Das ist nicht die Gestehungs-CO2-Kosten, sondern das ist da. Also da deswegen, genau. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Reden wir von Verbrauchs oder auch. Okay.
Aber man muss sich immer überlegen, zu welchem Zwecke werden CO2-Emissionen gezählt. Wenn wir über Zertifikate reden, da hast du eben gerade auch schon gesagt, dann gibt es auch den europäischen Emissionshandel. Darum geht es auch in diesem Kontext nicht. Den europäischen Emissionshandel, der betrifft vor allem die energieerzeugende Unternehmen in Zukunft dann auch Bau- und Mobilitätssektor, aber noch nicht. Wenn BMW sagt, ich möchte CO2 für die Autos, die wir verkaufen, bilanzieren, dann geht es nicht um den europäischen Emissionshandel, das ist schon mal klar. Es geht auch nicht um das klassische Smart Charging, ich lade mit Solarstrom, das ist eher was den Endkunden betrifft. Es geht auch nicht um freiwillige CO2-Zertifikate, das sind die, die man eben, wie du gerade gesagt hast, über die man teilweise sehr negative Dinge in der Presse liest.
Ja, wenn sich Unternehmen irgendwie so versuchen, green zu waschen.
Zertifikate, ja, die eben gekauft werden für Emissionen, die aktuell noch nicht eingespart werden können. Genau, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Da gibt es Projekte, die sind werden stärker beobachtet als andere. Viel gerät da auch schnell in die Kritik und ich glaube auch mit viel Recht. Jetzt muss ich kurz überlegen, welchen Aspekt haben wir bei den Zertifikaten jetzt vergessen?
Also noch nicht haben, ist das THG-Quote.
Ja, THG-Quote, genau. Die haben wir auch noch nicht erwähnt. Die THG-Quote ist ja ein besonders kompliziertes Instrument. Einfach für den Elektroautofahrer inzwischen nach ein paar Jahren. Auch ein Instrument, von dem ich dachte, dass es nicht unbedingt lange überlebt. Jetzt ist es tatsächlich eher so, dass es, glaube ich, europaweit Anklang findet und auch in anderen Ländern eingeführt wird. Da geht es um den Ausgleich von Emissionseinsparungen durch Elektroautos.
Aber ja auch Ladeinfrastruktur und also ganz alles, was da irgendwie mit in der Kette hängt und irgendwie auch nicht.
Es geht letztendlich darum, dass wenn ich mit Strom mich bewege, ein Auto mit Strom tanke, dann bleibe ich unter einem Grenzwert von Emissionen pro Kilometer, den ich maximal reißen darf, den Mineralölkonzerne, die Kraftstoffe in den Verkehr bringen, fossile Kraftstoffe in den Verkehr bringen, die reißen diesen Grenzwert. Und ich kann das, was ich als Elektrofahrer pro Kilometer da einspare, kann ich sozusagen an den Mineralölkonzern verkaufen und der kann damit seine Emissionen wiederum senken. Ist ein komplett in sich geschlossenes eigenes System und hat mit dem, worüber wir heute reden, erstmal gar nichts zu tun. Ist eine zusätzliche Einnahmequelle für einen Elektroautofahrer. Sinnhaftigkeit würde ich jetzt.
Und also, was ich meine, auch wenn Ladesäulenbetreiber, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass immer mehr Arals und Co. ihre eigenen Ladesäulen
selbst
aufbauen.
Da reingehen, ja.
Und dann ist die Frage, wie viel CO2 oder wie viel Quotenzertifikate kriege ich denn im Vergleich? Also, ja.
Ich glaube,
können wir auch vielleicht mal drüber sprechen, wenn ihr das wissen wollt oder hören wollt.
Gibt's tolle
Gesprächspartner, mit denen wir da drüber sprechen können. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder per Mail an podcast@move-magazin.de.
Genau, das ist tolle Startups. Ich glaube, was man übergreifend aber sagen kann, es gibt Systeme, die sozusagen gesamteuropäisch versuchen, CO2 sozusagen zu subsumieren und auch zu reduzieren. Und dann gibt es die eher für den Verbraucher auch da sind, um dem Verbraucher Transparenz zu schaffen, wie CO2-intensiv ist ein Gut, was der Verbraucher kaufen möchte. Und das ist letztendlich, worum es in unserem Projekt ging, die CO2-Bilanzierung von Gütern, die verkauft werden, wie einem Auto. Und Unternehmen sind ab 2025 schon auch relativ kleine Unternehmen allesamt dazu verpflichtet, eine CO2-Bilanz im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu erstellen. Und nach welchen Regeln die funktioniert, das ist das Thema gewesen und wie man dort eigentlich akkurat abbildet, wie CO2-intensiv in dem Fall ein Elektroauto ist, in der Nutzungsphase, wenn es gefahren wird.
Und da geht es aber nicht darum, dass es Grenzwerte gibt, sondern da geht es erstmal nur darum, dass alle Unternehmen, also nicht alle, aber also der Ein-Mann-Handwerkbetrieb nicht. Ich
kenne den nicht, 250 Mitarbeiter, okay. Gibt es bestimmte Umsatzzahlen.
Aber also gefühlt jeder größere Mittelständler ist da europaweit betroffen. Und dann haben die nicht Grenzwerte im Sinne von, du darfst nur x Tonnen, sondern die müssen aber mal sagen, wie viel sie denn so haben.
Ja, also was sehr spannend ist, die Frage, was passiert eigentlich, wenn man sich gar keine Mühe gibt, man bilanziert seine CO2-Emissionen und die sind super hoch und ist auch eigentlich egal. Da haben wir auch lange, also in unserem Projekt, das lief über 6 Monate, wir haben extrem viele Interviews geführt und am Anfang sehr stark uns darauf konzentriert, ja, warum, was motiviert die Unternehmen da eigentlich runterzukommen mit ihren Emissionen, und das sind in keinster Weise Penalties, also Strafmaßnahmen, die durch den Gesetzgeber da ausgeübt werden, sondern es ist tatsächlich der Druck durch die Öffentlichkeit und durch die sozusagen Banken- und Finanzierungswelt. Ja, meine ganzen finanziellen Stakeholder, die interessieren sich dafür, weil die wissen, mein Geschäftsmodell wird langfristig wahrscheinlich sich so nicht halten können, wenn ich nicht anfange, darüber nachzudenken, wie ich Emissionen einsparen kann. Das ist tatsächlich sehr schwer zu greifen und eben auch schwer in Euros jetzt mal zu betiteln. Und hat nichts damit zu tun, noch nicht, dass der Gesetzgeber hier irgendwie einschreitet. Auch die Vergleichbarkeit, es ist alles noch wahnsinnig schwer. Und trotzdem machen sich vor allem die großen Unternehmen da sehr, sehr viel Gedanken drüber. Und ich denke, vor allem auch motiviert, dadurch, dass die Endkunden doch sehr viel darüber diskutieren.
Okay. Das heißt, es geht aber im Wesentlichen bei eurem Projekt um diese Emissionen, die der Mittelständler bei seinem Vertriebler durch dessen, keine Ahnung, Passat-Diesel verursacht, während er zu seinen Kunden fährt und das irgendwie nicht trackt. Oder halt mit seinem E-Auto in dem Moment dann und dann dort irgendwo lädt, aber niemand weiß, was es ist. Aber das Unternehmen versucht trotzdem CO2-neutral zu sein und kauft dann ein Zertifikat.
Genau, also ich sozusagen kurz zusammengefasst, der Zweck, zu dem wir in unserem Projekt CO2 bilanzieren wollten, war für die Unternehmensberichterstattung. Da kann man jetzt unterscheiden, ein OEM, ein Autohersteller, der muss letztendlich CO2 bilanzieren für jedes Fahrzeug, was er auf die Straße bringt, was er verkauft. Da kann man...
Dessen Produktion oder dessen Lifetime-CO2-Zertifikat?
Die gesamte, sowohl zum einen die Herstellung, einschließlich Batterie, als auch wie viel CO2-Emissionen erzeugt dieses Fahrzeug in der Nutzungsphase, bis es wieder von der Straße runterkommt. Da kann man unterscheiden, da gibt es sozusagen verschiedene Kategorien, in denen man das bilanziert. Wenn wir über das E-Auto beim OEM reden, dann fällt das in Scope 3, also Kategorie 3. Und alles, was die CO2-Emissionen, die durch die Herstellung anfallen, das sind die sogenannten Upstream-CO2-Emissionen. Downstream ist dann vice versa eben, wenn das Auto auf der Straße fährt. Und da fällt natürlich rein, mit welchem Strom oder Kraftstoff wird dieses Auto getankt oder geladen. Und heute ist es schon so, dass Scope 3 für die meisten Unternehmen, gerade im produzierenden Gewerbe, den Großteil der Emissionen einnimmt. Dazu muss man natürlich sagen, was steht Scope 3? Also das sind die Emissionen der Produkte, die ich verkaufe. Was steht dem gegenüber? Da gibt es noch Kategorie 1 und 2.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen vielleicht auch alle drei Scopes mal kurz noch aufklären.
Genau, der Reihe nach. Scope 1 betrifft vor allem die eigene Energieerzeugung. Scope 2 sind Emissionen, die durch Stromeinkauf anfallen. Also Strom, den ich selbst einkaufe und verbrauche. Und Scope 3 sind dann die Emissionen, die eben durch meine Produkte entstehen. Und bei einem OEM fällt ein jedes Auto in Scope 3, und heute schon ist Scope 3 über 95% der Emissionen, und in Zukunft kann man natürlich Schätzungen berechnen, wird auch der Strom dort sehr ins Gewicht fallen. So, jetzt hast du vorhin noch angesprochen, der Mittelständler, der eine Flotte hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel unser Partner DKV, der hat viele Kunden, die Flotte verwalten, da ist es so, wenn die selber eine E-Flotte betreiben und die zum Beispiel an ihrem Standort laden, dann ist es Strom, den sie selbst einkaufen, dann fällt es in Scope 2. Wenn das Auto aber bei jemandem Dritten lädt oder zum Pendeln genutzt wird, dann fällt es in Scope 3. Also das sind jetzt so ein bisschen Details. Wichtig ist, dass sowohl wenn ich eine Flotte betreibe, muss ich die CO2-Emissionen bilanzieren, als auch wenn ich Autos einfach verkaufe.
Okay, jetzt gibt es dafür irgendwie Zertifikate, die man kaufen kann, wenn man das dann ausgleichen will. Oder wie wird das überhaupt?
Was wird überhaupt gemacht?
Genau, also was wird da überhaupt berechnet vorher? Wie wird das überhaupt hochgerechnet?
Genau, also ihr habt ja in eurem Podcast auch schon öfter zu Themen zur CO2-Bilanzierung von Strom gesprochen. Ich setze da jetzt natürlich trotzdem nichts voraus. Muss man sich als erstes fragen, ja, wie kann ich jetzt nachvollziehen, welcher Strom ist jetzt in ein E-Auto geflossen? Mhm. Ich kaufe mir morgen einen BMW und fahre den. Wie will BMW jemals nachvollziehen, welcher Strom
war?
Und ob
du nur neben den Kohlekraftwerken quasi
genau.
Irgendwie.
Da kommen wir erstmal zu diesem Thema, wie kann ich die Herkunft von Strom überhaupt nachvollziehen, weil Strom ein homogenes Gut ist. Verschiedene Erzeugungsanlagen speisen alle ins selbe Netz ein, in diesem Stromnetz, was manchmal zugespitzt als Kupferplatte bezeichnet wird, mischt sich das alles, ich sag mal so, in einen großen Stromsee. Und im Stromsee, da mischt sich eben zum einen Energie, die aus erneuerbaren Kraftwerken kam, und zum anderen aus fossilen, das ist dann, sagen wir mal, so dreckiges Wasser. Also man kann sich das vorstellen wie verschiedene Schläuche, die da reingehalten werden, die vermischen sich alle. Danach kann ich eigentlich nichts mehr unterscheiden. Und deswegen hat man sich ein besonders einfaches System zur Bilanzierung von CO2-Emissionen für Strom überlegt, was auf zwei Standbeinen basiert. Das erste Standbein ist die standortbasierte Bilanzierung. Mhm. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man auf Ebene der Handelszone, das heißt in dem Fall Deutschland und Luxemburg, zusammen betrachtet, wie viel Strom aus welchen Energiequellen wurde über das gesamte Jahr 2023 oder 2022 in dieses Netz reingepumpt. Was habe ich da für einen Mix am Ende gehabt und wie CO2-intensiv ist der? Bekannte Anbieter in dem Bereich, die heute schon da viel Transparenz für den Endkunden schaffen, sind zum Beispiel Electricity Maps. Mhm. Ja, da kann ich mir anschauen, wie CO2-intensiv war jetzt der Strommix für das gesamte Jahr 2023. Ja, ist aber natürlich
ein bisschen schwierig, weil das ja also nicht ganz so einfach ist.
Weder zeitlich noch räumlich mit meinem Verbrauch tatsächlich zusammengebracht wird. Aber man hat sich eben trotzdem überlegt, das ist mal das schlechtere Szenario für die meisten Unternehmen, weil sie ja keinen Handlungsspielraum haben. Sie können es nicht reduzieren. Wenn die Autos in Deutschland auf der Straße fahren, dann muss ich davon ausgehen, dass jede Kilowattstunde hat physisch über das Jahr 2023 gesehen diese CO2-Emissionen anheften. Ich kann nichts tun.
Bei was waren wir, weißt du das ungefähr? 400 oder 400 Gramm, glaube ich.
Knapp,
so.
Ja. Okay. Um den Unternehmen aber einen Spielraum zu geben, beziehungsweise dafür wurde das System eigentlich ursprünglich nicht entworfen, gibt es eine zweite Art der CO2-Bilanzierung und das ist die auf Guarantees of Origin oder Herkunftsnachweisen basiert. Das sind diese ominösen Zertifikate. Und wie entstehen, wo kommen diese Zertifikate her? Heute ist es so, dass jeder, der erneuerbaren Strom produziert, für jede Kilowattstunde, die er produziert und in das deutsche Stromnetz einspeist, ein Zertifikat ausgestellt bekommt. Ein Zertifikat pro Megawattstunde. Mhm. Preise lagen in der Vergangenheit teilweise unter einem Euro, also spottbillig. Diese Zertifikate werden europaweit gehandelt und auch auf einer Jahres- bzw. sogar 18-Monats-Basis. Ein Zertifikat ist 18 Monate, kann ich das sozusagen entwerten lassen. Wenn ich nun als Konsument, sei es ein Unternehmen oder ein Privatkonsument, Ökostrom beziehe, dann bedeutet das, ich kriege den Strom, der aus dem Netz kommt, der durchschnittlich übers Jahr eine hohe CO2-Bilanz hat. Und kaufe dazu von meinem Energieversorgungsunternehmen eben auch diese Herkunftsnachweise, die das Energieversorgungsunternehmen europaweit sich einkaufen kann. Mhm. Und was dadurch sichergestellt wird, ist, dass zu irgendeinem Zeitpunkt in dem vergangenen Jahr an irgendeinem Ort in Europa grüner Strom ins Stromnetz eingespeist wurde. Da wir ein integriertes Stromnetz haben, kann man eben auch sagen, ach ja, das handeln wir europaweit.
Darf ich da kurz anhaken? Ja. Wir haben in dem Podcast ja schon häufiger über sowas wie Redispatch gesprochen. Ja. Also beispielsweise, sind diese Zertifikate reell produzierter Strom oder potenziell produzierter Strom? Um das vielleicht noch kurz für die, falls ihr euch das anhören wollt, wir hatten gleich mit Isabel Bohn, war am besten am ausführlichsten besprochen von der Transnet, Folge 95? Nagel mich bitte nicht fest. Isabel Bohn, auf jeden Fall. Grüße an Isabel an der Stelle. Redispatch heißt, wir haben eine Windstromanlage in Norddeutschland in der See irgendwo rumstehen. Die würde drehen, aber das Netz ist überlastet und dann sagt der Übertragungsnetzbetreiber, wir kriegen das Zeug nicht in den Süden zu den Autobauern, deswegen schmeißen wir neben dem Daimlerwerk das Kohlekraftwerk an und dann kriegst du die Kilowattstunde aus dem Kohlekraftwerk. Jetzt hat ja aber das Geschäftsmodell des Windrads trotzdem vorgesehen, dieses Zertifikat, auch wenn es nicht so teuer war oder wäre, zu verkaufen. Dieser Herkunftsnachweis, von dem du sprichst, ist das ein reeller Herkunftsnachweis oder ein potenzieller Herkunftsnachweis?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sozusagen diese Unterscheidung, dass ich dir das nicht 100% sagen kann. Mein Best Guess wäre ein reeller. Es gibt heute tatsächlich sehr, sehr viel Diskussion darüber, wie diese Herkunftsnachweise erzeugt werden, weil das nämlich auch von Land zu Land innerhalb Europas unterschiedlich gehandhabt wird. Ja, gerade Deutschland geht da einen Sonderweg in zwei Hinsichten. Zum einen können in Deutschland keine geförderten Anlagen, also Anlagen, die gefördert wurden, dürfen keine Herkunftsnachweise erzeugen, weil sie ja schon mal durch die Förderung dafür vergütet wurden, dass sie grünen Strom erzeugen. Und da sagt man, das wird ja umgelegt auf den Nutzer oder jetzt in Zukunft nicht mehr. Dafür soll der Nutzer ja nicht nochmal zahlen. Das heißt, wir haben in Deutschland, produzieren wir kaum Herkunftsnachweise. Erst Anlagen, die aus der Förderung rausfallen nach 20 Jahren, können dann anfangen, Herkunftsnachweise zu produzieren. Das sogenannte Doppelvermarktungsgebot ist auch in der Kritik, könnte auch sein, dass das mal fällt. Würde bedeuten, dass der deutsche Markt plötzlich viel mehr Herkunftsnachweise enthält. Aktuell ist es nämlich so, und das ist, kann man ja auch viel aus den Medien ziehen, dass wir in Deutschland die Energieversorgungsunternehmen ganz viele der Herkunftsnachweise aus dem Ausland importieren und sozusagen durch Wasserkraft, die in Österreich oder in Norwegen ins Netz eingespeist wird, dadurch den Strom grün machen. Andere Besonderheit in Deutschland ist, dass Unternehmen keine Herkunftsnachweise löschen dürfen. Das heißt, wenn ich als Unternehmen Strom beziehe über einen Händler oder ein Energieversorgungsunternehmen, der ist jetzt noch nicht grün, dann kann ich nicht selbst die Entscheidung treffen und sagen, ach, ich kaufe mir Herkunftsnachweise, um diese Strommengen grün zu stellen. Es ist in Deutschland nicht erlaubt, in vielen anderen europäischen Ländern ist es erlaubt, in den meisten sogar, ich glaube, es sind 4 Litauen und ein paar andere, wo es so gehandhabt wird wie in Deutschland. Da hat aber auch das Umweltbundesamt, was in Deutschland dafür zuständig ist, inzwischen eine Studie in Auftrag gegeben, und das wird sich wahrscheinlich ändern, sodass die Unternehmen selber handeln können, mit Herkunftsnachweisen sie auch löschen können. Und vor allem, was ganz entscheidend ist, sie können sich dann auch aussuchen, will ich denn jetzt Herkunftsnachweise aus norwegischer oder österreichischer Wasserkraft, aus Anlagen, die da seit 20 oder länger Jahren schon stehen und die diese zusätzliche Einnahmequelle wirklich nicht brauchen? Oder entscheide ich mich, eben aus einer neu gebauten Anlage Herkunftsnachweise zu kaufen und auch zu sagen, keine Wasserkraft, sondern Wind oder Solar. Und das am besten dann auch noch aus Deutschland. Du hast jetzt den Fall aufgemacht, Redispatch innerhalb der deutschen Handelszone. Heute kaufen wir aus anderen Ländern ein. Man könnte ja sagen, zumindest mal, wir handeln Herkunftsnachweise nur noch innerhalb einer Handelszone.
Aber das könnten wir, wenn ich es richtig verstehe, aktuell gar nicht leisten. Also wir hätten
heute mit dem Doppelvermarktungsverbot könnten wir das nicht leisten. Wir hätten viel zu wenig, die Preise würden durch die Decke gehen.
Was ja gut, also
was ja erstmal
gut und auch nicht so gut wäre, wenn ich an meine Stromrechnung denke, aber ja.
Also wenn du mich fragst, ich glaube, dass man das ganze System der Herkunftsnachweise schon fundamental verbessern könnte, wenn man dadurch den Ausbau erneuerbarer Energien anreizen möchte. Das muss aber auch die Zielsetzung sein. Weil bis jetzt ist dieses System wurde entworfen, um Endkunden eine Wahl zu geben. Dass die sagen können, ich wähle, dass mein Energieversorgungsunternehmen,
dass meine Stadtwerke halt irgendwie,
genau, mich jetzt irgendwie diese ein bisschen mehr Einnahmen bekommen. Das ist nicht ein System, was für die CO2-Bilanzierung entwickelt wurde. Wenn man sagt, man möchte dadurch anreizen, dass auch mehr Erneuerbare ausgebaut werden, dann könnte man einfach sagen, ab jetzt keine Anlage, die älter als 10 Jahre ist, kann Herkunftsnachweise generieren, und zwar europaweit. Dann würde es nämlich wirklich zu einem sozusagen Qualitätssiegel werden. Man könnte auch sagen, es muss eben im räumlichen Zusammenhang mit meinem Stromverbrauch liegen. Und ich glaube, Raum und Zeit sind da sozusagen die zwei Komponenten, die heute keine Rolle spielen. Und die in so große Cloud-Anbieter zum Beispiel wie Google stecken da sehr viel Energie rein, sich da besser zu stellen und da tatsächlich diese Zusätzlichkeit sicherzustellen, dass zusätzlicher grüner Strom ins Netz eingespeist wurde.
Verstehe.
Werbung.
Der Auto-, Motor- und Sportkongress geht in eine neue Runde. Bereits die 15. Ausgabe geht am 24. und 25. September in München an den Start und öffnet für die Gäste und Speaker die Pforten der Allianz Arena. Dort auf der Bühne erwarten euch wieder jede Menge Hochkaräter. Mit dabei ist beispielsweise der Ex-VW-CEO Herbert Diess, der Chef des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung Johann Rockström oder auch Audi-Chef Gernot Döllner oder Porsche-Vorständin Barbara Frenkel und viele, viele mehr. Und als wird das noch nicht reichen, starten wir den Kongress dieses Jahr mit einer KI-Fachtagung und suchen dort bei der AI Startup Challenge nach den besten Startups und ihren KI-Lösungen für die Mobilitätswelt. Und wie es sich für einen guten Wettbewerb gehört, gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Nämlich ganze 100.000 Euro für die beste Idee. Darum laden wir euch alle herzlich ein, am 24. und 25. September zu uns nach München zu kommen und euch die Speaker und Panels anzuschauen und natürlich auch das ein oder andere Startup kennenzulernen. Wir werden mit dem Podcast wie immer auch vor Ort sein und für euch ein paar Folgen aufzeichnen. Alle Infos zum Kongress, zur Anmeldung und den Tickets findet ihr auf ams-kongress.de und den Link packe ich euch natürlich auch noch in die Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der aktuellen Folge. Was spricht für dich gegen die Wasserkraft, außer dass die Kraftwerke alt sind und damit das ganze Thema Umbau der Energiewirtschaft nicht vorantreiben?
Das ist das Ding. Ich habe sonst natürlich, es ist super, dass wir so viel Wasserkraftkapazitäten teilweise in den Ländern haben. Ich glaube, es gibt einen Aspekt, der aktuell sich, sagen wir mal, langsam in der Öffentlichkeit durchsetzt, dass die Länder, die viel Wasserkraft haben, davon ausgehen, dass sie selbst nur grünen Strom verbrauchen, was den meisten Nutzern, Endverbrauchern und auch Unternehmen vielleicht nicht so bewusst ist, ist, dass die Zertifikate ins Ausland verkauft werden und damit in Deutschland der Strom grün gemacht wird. Und das ist natürlich, da wird sozusagen Double Counting, nennt man das. Das ist auch ein Missstand, der aber tatsächlich durch das GHG-Protokoll, also durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung, auch insoweit behoben werden soll, als dass es jetzt verpflichtend ist, standortbasiert zu bilanzieren und marktbasiert. Marktbasiert bezieht sich auf diesen ganzen...
Also marktbasiert ist quasi mein norwegisches Statkraft-Zertifikat, mit dem ich meinen Stadtwerke-Strom in Stuttgart grün mache, weil wir haben jetzt hier nicht so viele Windräder in der Stadt rumstehen.
Exakt.
So versus dann den lokalen Gaswerk.
Und der Norweger CO2. Hat natürlich eine super gute standortbasierte Emissionswerte, aber wenn sein Strom, den er bezieht, nicht mit Herkunftsnachweisen hinterlegt ist, dann muss er da etwas heranziehen, was man Residualmix nennt und was ganz, ganz schlecht ist für die Unternehmen. Das heißt, da wird schon dagegen gesteuert, gegen dieses Double Counting. Aber sonst habe ich natürlich überhaupt nichts gegen Wasserkraft. Ich denke nur, dass diese finanziellen Effort sollten eben in den Zubau gesteckt werden.
Verstehe. Jetzt haben wir ein Thema bei der ganzen Ladegeschichte, dass ich schon viel über Ladesäulenförderung geschrieben habe und auch recherchiert habe, mit Leuten darüber gesprochen. Und wenn bei allen Absurditäten, die diese Förderrichtlinien sonst immer bereithalten, ein Ding ist konsistent und würde ich behaupten, bei allen, die mir einfielen in der Recherche vorher noch, die Dinger müssen mit grünem Strom betrieben werden. Alle.
Ja.
Sonst kriegst du deine Wallbox-Förderung hier nicht, sonst kriegst du deinen Zuschuss dafür nicht und dann musst du halt nochmal den Bodengrün anpinseln oder sonst irgendeinen Unfug machen. Aber was die alle gemein haben, ist, da muss grüner Strom hinterher ins Auto.
Ja.
Genau. Jetzt musst du sagen, was ist das Problem?
Wo ist jetzt das Problem? Genau. Also wenn man das jetzt mal zerlegt und sagt, okay, wir blicken aus der Sicht eines OEMs, der Autos baut und verkauft, der möchte jetzt bilanzieren, welcher Strom fließt denn da in die Autos rein, kann man sagen, einmal marktbasiert. Das sind deine Stromverträge, ist an der Standort basiert. Wo lädt das Auto in Deutschland oder eben in Norwegen? Gehen wir erstmal auf die marktbasierte Seite ein. Dann sagst du mit Recht, ja, aber da sind ja überall grüne Stromverträge und das stimmt natürlich auch. Ich gehe auf die Seite von Ionity oder EWE oder der EnBW und da sehe ich überall 100% Ökostrom. Ja, dann, wenn ich aber versuchen will rauszufinden, was für ein Ökostrom, also woher kommt der jetzt? Was wurden da für Zertifikate gekauft? Dann wird es schon sehr dünn. Dann sind es die wenigsten Anbieter also Betreiber von öffentlichen Ladestationen, die dazu Informationen auf ihren Websites noch bereitstellen. Also mir fallen da spezifisch zwei ein. Das ist EWE Go. Die haben ein TÜV-Zertifikat wirklich tatsächlich auf ihrer Website, kann man sich runterladen. Und das andere ist MEA, also die Stadtkraft-Totter, die da wirklich vorbildlich sind und versuchen, da maximale Transparenz zu schaffen. Problem ist, der Rest macht's nicht. Wir haben uns mal die ganz Großen alle angeschaut. Da kann man ungefähr schätzen, 80% mindestens der öffentlichen Ladestationen werden mit grünem Strom, laut Vertrag, versorgt. Problem ist nur, diese Information wird nicht weitergegeben, weil die Ladestation laut Energiewirtschaftsgesetz der Endverbraucher des Stroms heute ist.
Die Säule, also das.
Die Säule selbst. Und da gibt es eben heute ein Gesetz. Das heißt, als Energieversorgungsunternehmen muss ich dem Endverbraucher Transparenz schaffen, welchen Strom ich gekauft habe. Das heißt auch, welche Herkunftsnachweise ich gekauft habe. Das kennt jeder Verbraucher von uns, wenn wir mal in die Stromrechnung schauen, auf die letzte Seite, die man sofort eigentlich wegschmeißt. Da ist dieser Kreis drauf, drei Kreise hintereinander. Da habe ich diese Transparenz. An der Ladesäule kriegt diese Transparenz eben nur der, der die Ladesäule betreibt und dort den Strom einkauft. Und der weiß aber auch nicht, was er mit der Information weitermachen soll, als es, außer es in die eigene Unternehmensberichterstattung zu integrieren und schiebt es danach in die Schublade. Weil interessiert doch eigentlich keinen bis jetzt. Und da denke ich, dass wir in den nächsten Jahren eine Zeitenwende erleben werden, weil es für die Autobauer eben von so hoher Relevanz ist, rauszufinden, mit welchem Strom sind die Ladesäulen versorgt worden. Heute ist die Ladesäule der Endverbraucher. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu lösen. Man könnte ja sagen, das Auto ist der Endverbraucher.
Was sich irgendwie auch am sinnvollsten so anfühlt im ersten Moment, denke ich, weil die Ladesäule ist halt nichts. Ich meine, die ist ja auch nicht mehr als ein Stromkasten.
Die gibt es ja also eigentlich nur durch. Ist natürlich so, dass es ein unglaublicher bürokratischer Aufwand ist, diese Informationen weiter zu reichen. Was mich sozusagen, wenn wir bei Wünsch dir was wären, dazu bringt zu denken, wir bräuchten einfach ein flächendeckendes digitales System, was die Nachvollziehbarkeit von Stromtransaktionen und Herkunftsnachweisen integriert. Heute haben wir das Umweltbundesamt, die ihr Bestes tun, um Transparenz zu schaffen, beziehungsweise, glaube ich, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, die aber tatsächlich mit ganz wenig Personal auskommen müssen, gerade ein Herkunftsnachweisregister für Wärme und Gas irgendwie aufbauen müssen. Die haben große Herausforderungen und arbeiten, da läuft einfach viel noch über Excel. Da haben wir einfach die digitale Infrastruktur nicht, technische Probleme, also technisch lösbar ist das allemal.
Ich meine, das ist so der erste Anwendungsfall für die Blockchain, der mir irgendwie einfällt,
ja.
wäre das.
Also. Ja, das ist tatsächlich auch was wir in einem vergangenen Projekt einmal mit auch schon untersucht haben. Da ging es dann um den Nachweis von Solarstrom, der vor Ort, also innerhalb eines Hauses verladen wird, dass man den kennzeichnet, ist dieselbe übergeordnete Thematik. Aber heute haben wir einfach das Problem in der öffentlichen Ladeinfrastruktur, dass diese Information nicht weitergegeben wird und nicht weitergegeben werden muss und dass die Ladepunktbetreiber natürlich auch nicht incentiviert werden, das zu tun. Jetzt habe ich gesagt, das eine wäre Endverbraucher aufs Auto legen, ist so ein bisschen die regulatorische Handschellen, alle werden sauer sein, keiner freut sich drüber. Muss das sein? Für schlechte Stimmung sorgen. Die zweite Alternative ist so ein bisschen ein Zukunftsmodell, ist diese Frage Durchleitungsmodell. Da gibt es ja verschiedene Akteure im Markt, die der ein oder andere vielleicht schon kennt. Lichtblick und Decarbonize, ein Startup aus Berlin, haben da gerade für Schlagzeilen gesorgt, weil sie zum ersten Mal durchgespielt haben, gemeinsam mit einem weiteren Startup Granular, dass man den Stromvertrag sozusagen nicht auf den Ladepunkt legt, sondern aufs Auto. Das Auto fährt sozusagen rum und hat immer denselben Stromvertrag. Und letztendlich muss ich ja nur an der Ladesäule dann bilanzieren.
Macht quasi Plug and Charge dann.
Virtuellen Bilanzkreis. Das ist natürlich eine super coole Lösung. Und auch für jemanden wie ein OEM, also
hervorragend, weil der halt auch auf seiner Finn sieht, wie viel Strom
da
ist.
Genau, und da, also ich finde es super spannend, erfordert aber wiederum auch einen kompletten Umbau des Marktes. Ja. Also wir haben uns all diese Optionen angeschaut und sind dann letztendlich dazu gekommen, wenn man sich das nämlich genau ansieht, was heute passiert, ist, dass zum einen der Ladepunktbetreiber grünen Strom bezieht. Und was machen jetzt die Flottenbetreiber und OEMs, die dahinter liegen, die diese Informationen nicht kriegen? Die schmeißen Geld drauf. Also ich habe ein Problem, CO2-Bilanz, das tut mir weh, also nehme ich Geld und versuche das so zu lösen. Und was bedeutet das? Sie kaufen Herkunftsnachweise aus dem Ausland, weil innerhalb Deutschlands dürfen normale Unternehmen keine Herkunftsnachweise kaufen und löschen lassen. Das ist, weil Deutschland wieder da den Sonderweg geht, dass nur der Energieversorger Herkunftsnachweise kaufen und löschen darf. Immer nur gemeinsam mit dem Stromverkauf. Das heißt, die OEMs und auch Flottenbetreiber sagen, ah ja, aber ich kann ja aus dem Ausland vielleicht kaufen. Das heißt, es kostet mich einfach Geld. Und was Flottenbetreiber und OEMs machen, ist, sie stellen dieselbe Kilowattstunde, die eigentlich schon mal vom Energieversorgungsunternehmen an der Ladesäule grün gestellt wurde, nochmal grün. Und da zahlen eigentlich am Ende drei Parteien dafür, dass eine Kilowattstunde grün wurde. Und im Zweifelsfall kaufen sie aber alle relativ, sagen wir mal, günstige Herkunftsnachweise, die dann eben vielleicht aus der norwegischen Wasserkraft kommen. Das sind einfach die billigsten am Markt. Ja? Aus Deutschland Erneuerbare, aus Anlagen, die noch nicht alt sind und so. Ist viel, viel teurer. Macht dann keiner. Am Ende kann man sagen, das System ist so nicht sinnvoll. Es trägt nicht dazu bei, dass mehr Erneuerbare zugebaut werden und jeder baut sich so ein bisschen so seine eigene Lösung. Vielleicht noch ein Punkt, dass es ein Weg ist zu lösen. Es gibt auch andere Autobauer, die tatsächlich die Ladepunktbetreiber durchtelefonieren. Sagen, habt ihr eigentlich grünen Strom und könnt ihr uns das Zertifikat schicken.
Aber woher weiß denn der Autobauer, wie viel, also wenn die DKV das macht, okay?
Ja, aber es wird auch sehr viel dort mit Statistik gearbeitet. Verteilung. Also
man ruft 5 an und sagt 5.000
ja,
machen das auch so.
Ja, okay. Das kann man, glaube ich, man kann auch wahrscheinlich auch 50 anrufen, aber man muss dann schätzen, wie viel wird denn bei wem geladen und auch das ist ja was, was ich
wollte gerade sagen, aber das ist ja halt echt tricky zu sagen, weil wo sind denn meine Autos dann wirklich unterwegs und wie?
Ja, sehr viel Glaskugel, sagen
ja,
wir.
Ja, genau, es fühlt sich sehr, sehr nach Weissagung und so an. Okay, aber weil du gerade sagtest, dass das dann doppelt grün gestellt oder dreifach sogar grün gestellt wird, der Strom, aber das nichts bringt. Auf der anderen Seite muss ich ja sagen, aber dadurch schaffe ich doch eine überhöhte Nachfrage und dadurch schaffe ich doch automatisch, dass irgendjemand sagt, hey, warte, es gibt einen Engpass.
Ja, also das ist die Dynamik dieses Herkunftsnachweismarkts ist super spannend, weil das ist nämlich genau das, was man ja auch schätzen würde. Habe ich mehr Nachfrage, dann werden vielleicht auch teure Zertifikate gekauft. Tatsächlich ist es heute immer noch so, dass sozusagen der Markt sehr viel liquider ist, also das Angebot ist größer als die Nachfrage und es wird in erster Linie werden halt günstige Zertifikate gekauft. Und ich glaube, wir sind da, um durch den Kauf von Herkunftsnachweisen einen positiven Effekt auch auf den Ausbau zu haben, muss man tatsächlich darauf setzen, dass Unternehmen ihre eigenen Ansprüche nach oben schrauben, aus welchen Anlagen sie Strom bzw. Herkunftsnachweise beziehen. Und da sehen wir auch ein extremes Wachstum des PPA-Markts, also des Power Purchase Agreement-Markts. Es ist ein neues Instrument der Strombeschaffung, wo ich mich mit einem Bauer von erneuerbaren Anlagen zusammentue und sage, ich nehme dir auf die nächsten 10 Jahre den erneuerbaren Strom ab und dafür ist er überhaupt erst in der Lage, die Finanzierung für seine Anlage zu kriegen und kann die auch bauen. Das ist sozusagen die höchste Zusätzlichkeit, die ich als abnehmendes Unternehmen erschaffen kann, dass wirklich tatsächlich neue Anlagen gebaut werden. Und ich glaube, die Bewegung muss dahin gehen, dass die Unternehmen, und das merken wir auch in den Dialogen, dass ihnen das sehr wichtig wird, aber es ist auch nur, das ist wiederum großen Unternehmen vorbehalten. Kleines Unternehmen kann das gar nicht. Mhm, aber zu deiner Ausgangsfrage bezüglich der Preise des HKN-Markts, das Problem ist, es wird ganz wenig öffentlich getradet. Die Preise sind super intransparent.
Ich wollte nämlich gerade, was kostet denn so ein Zertifikat?
Ja,
so.
Also tatsächlich, die Preise lagen vergangenen Jahre meistens unter 1 Euro, was natürlich nichts
für
ist.
Für die Megawattstunde.
Ja, genau.
Das ist schon viel Kilowattstunden. Also ist heftig.
Jetzt haben wir aber in 2023 durch die Probleme bezüglich Wasser in Frankreich, Dürre in Frankreich, sind die Preise dann, und deswegen weniger Atomstrom, sind die Preise tatsächlich teilweise bis 7-8 Euro plötzlich nach oben gegangen. Und das ist ja eine Vervielfachung, muss man sich mal überlegen. Also die Volatilität nimmt stark zu. Das bestätigen auch die Analysehäuser, Montel und Argus und so, die bestätigen alle, dass die Volatilität zunehmen wird. Ich glaube, dass der Handel, sagen wir mal, eine Vereinheitlichung des Handels und auch der Regulatorik europaweit sehr zuträglich wäre, um hier ein bisschen Klarheit zu schaffen. Weil heute eben in jedem Land gelten irgendwie eigene Regeln. Dann gibt es die Unternehmen, die sagen, wir kaufen für den Stromverbrauch in Deutschland, aber im Ausland ein.
Wie weit muss das Europa, also muss da irgendwie eine, also blöd gesagt, muss da so ein Kabel von in irgendeiner Form von meinem Herkunftsnachweisland zu mir führen? Oder ist das, kann ich in Chile ein Windrad bauen und sagen, cool, ich mache jetzt mal in Deutschland null?
Ja, also ich würde, ich glaube, es ist eine Meinungsfrage. ich würde schon sagen, dass der Handel von zwischen Regionen, die tatsächlich nicht über ein Netz miteinander verbunden sind, nicht sinnvoll ist. Natürlich kann man am Ende immer sagen, Hauptsache Zubau.
Ja, auch, aber ich denke noch weiter, mir bringt es ja nichts, wenn mein Kabel dann nicht mal das theoretisch rüberschieben könnte. Dass ich, also in meinem Kopf sieht es gerade so aus, dass das Kabel von Norwegen nach Deutschland hat halt diese Kapazität und das heißt, ich kann auch nur in dem Rahmen, wie diese Kapazität, wie Energie floss überhaupt, dann Zertifikate hebeln, weil sonst ist es ja absurd. Also ich meine,
ich gebe dir da auch prinzipiell recht. Ich glaube, dass man unterscheidet, also dass das Herkunftsnachweisregister oder System kann man auch granularer denken. Da gibt es auch schon Vorreiter, die sagen, wir stellen Herkunftsnachweise aus zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort und wir verkaufen das an Unternehmen oder es gibt Unternehmen wie Google, die versuchen, granulare Herkunftsnachweise dann zu kaufen, wo sie sozusagen exakt den Einkauf auf ihren Stromverbrauch matchen. Ich bin nicht sicher, ob langfristig sozusagen der Ausgleich von Engpässen, also im Stromnetz, ganz Thematik Redispatch, ob Demand Response, ob das sozusagen tatsächlich mit dem Herkunftsnachweisregister irgendwann zusammengeführt werden muss, ob das zielführend ist. Also ich glaube, dass sozusagen die Vereinheit oder das Zusammenbringen von Supply and Demand bei grünem Strom ein Thema ist, was wir auch über Preise regeln müssen. Sei es Marktpreise, Börsenstrompreis und auch dynamische Netzentgelte und Aufteilung von Handelszonen, diese ganze Thematik. Da wird ja viel darüber diskutiert und das Ziel ist es am Ende, Supply and Demand zusammenzubringen und marktliche Anreize zu setzen. Und ich bin nicht sicher, ob es langfristig zielführend ist, das System mit dem Herkunftsnachweisregister zusammenzuführen oder ob wir das jemals hinkriegen. Ich wäre schon dankbar, wenn es auf europäischer Ebene eine klare Bestrebung gäbe, die Systeme zu vereinheitlichen, zu digitalisieren und Transparenz zu schaffen. Weil wenn ich heute als Elektrofahrer bei der EnBW lese, dass sie Grünstrom beschaffen, dann ist das einfach für mich komplett intransparent, was da dahinter steht. Und ich glaube, dass es auch viele Nutzer so betrachten.
Klar, also ist es. Ich meine, ihr habt das auch im Vorfeld hier versucht, irgendwo rauszufinden, dass es. Ich habe es bei der EWE gefunden und bei Meer habe ich es gefunden und dann war das bei E.ON, wo ich dann dachte, die sind bei euch im Projekt, da müsste irgendwas dran sein. Da gab es so ein paar vage Angaben, aber da war nichts, dass ich sagen könnte, ich kriege pro Kilowattstunde, sondern da war so ein bis zu und ja.
Also da würde ich gerne kurz auch drauf eingehen.
Ich dachte, denen ist das Problem bewusst, die werden dir dann knallhart schreiben, null, weil hast du nicht.
Ja, da muss man schauen, wer ist eben, wer von E.ON ist Teil bei uns im Projekt gewesen.
Wer ist E.ON und wer ist E.ON? Und dann
genau,
ist dann
E.ON ist ja die E3-Infrastruktur, dann gibt es E.ON Drive und dann gibt es die E.ON Innovation und die ist Teil von unserem Projekt gewesen und tatsächlich auch aus ein bisschen einem anderen Grund. Also auf der einen Seite, wir haben bis jetzt fast nur über diese marktbasierte Bilanzierung gesprochen, die vor allem der Unternehmensberichterstattung dient. Und ich glaube, so muss man sie auch sehen. Und das andere ist die ganze Frage, ja, wie schaffe ich es denn jetzt, dass der Endnutzer, der einzelne Elektroautofahrer eine kluge Entscheidung treffen kann? Und da, dem werden ja heute viele Dinge sozusagen ins Ohr geflüstert, nämlich verbrauche Strom zum Börsenstrompreis und dann verbrauchst du immer in Phasen niedriger Preise. Und das ist auch übrigens immer grün. Natürlich sind die Marktpreise niedrig, wenn der Strom aus Erneuerbaren kommt. Das Problem ist, wenn er nicht zu mir kommen kann, dann habe ich auch wieder ein Problem. Genau. Das heißt, wie kann ich eigentlich dem Endkunden ein Signal geben, was da auch vor allem Aufklärung im ersten Schritt leistet? Und das ist das, was E.ON getan hat. Die haben ein Modell entwickelt, wir haben mit ihnen auch in zwei vergangenen Projekten daran schon gearbeitet. Ein Modell entwickelt, die physische CO2-Intensität des Strommixes auf Postleitzahlebene oder sogar noch
also quasi
Straßenzugebene. In Echtzeit sozusagen transparent zu machen, sodass ich auf einmal eben ein Gefühl dafür habe, was kommt jetzt hier eigentlich aus der Steckdose? Weil bis jetzt kennen wir Electricity Maps und auch andere Tools, die uns das sozusagen auf Handelszonenebene transparent machen. Aber was das jetzt für München bedeutet oder für Stuttgart oder wir haben manchmal leider Essen als negatives Beispiel gehabt, weil Essen tatsächlich auch durch die Industrie, die dort ist, immer schlechter
fällt. Essen ist super, super krass.
Ja, ist gar nicht gut. Das gab es bis dahin nicht. Und das hat sich sozusagen E.ON angenommen, hat aus verschiedenen Datenquellen ein Modell gebaut, um das vorhersagen zu können, also in Echtzeit zu berechnen und vorhersagen zu können. Und das ist natürlich insofern sehr spannend, als dass man damit dem Endkunden eine Möglichkeit gibt, zu optimieren. Und da kann man natürlich sagen, ach ja, wenn das jetzt aber nicht an den Preis gekoppelt ist, dann macht das keiner. Ich glaube, da greift man ein bisschen zu kurz, weil was man im Moment vor allem merkt, ist, dass die Menschen vor allem erstmal verstehen müssen, wie funktioniert dieses System. Bis jetzt haben wir damit gelebt, dass es eine Kupferplatte ist und jetzt müssen wir irgendwie anfangen zu verstehen, dass lokale Erzeugung und Netzengpässe und wie passt das eigentlich alles zusammen. Und da schafft natürlich so ein System einfach neue Transparenz, bildet den Endnutzer und gibt ihm auch so ein bisschen Anreiz, Menschen handeln ja gern und haben das Gefühl, es macht jetzt einen Unterschied, aber am Ende dann da steht, es war grün oder es war rot.
Das klassische Ding mit, warum bauen sich alle Leute Balkonkraftwerke irgendwie an die Rande?
Ja, genau. Und also die Systemfragen, jetzt mal so dahingestellt, ob das gut ist oder nicht. Ich glaube, dass es vor allem Transparenz für den Endkunden, dass das etwas ist, was wir viel mehr brauchen und wo wir uns gerade keinen Gefallen tun, wenn wir nur über Marktpreise reden an der Strombörse.
Okay. Ich hätte nämlich erwartet, dass das durchaus ein Hebel halt ist, wenn du den Leuten auch, also weil sie es halt spürbar haben.
Ja.
Nicht nur irgendwie das Gefühl, sondern wirklich auch sehen im Geldbeutel, auf der Kreditkartenabrechnung, wo auch immer, Ladekartenabrechnung, dass sie sehen, ich habe jetzt nicht nur für mein Gewissen grün geladen, sondern auch vom Preis her grün geladen. Und wir sehen es ja, das finde ich halt immer verrückt, wenn man das anschaut, wenn man dann bei Ladepreisen, also dynamische Preise guckt und dann schaut man die Amerikaner an mit ihrem eigenen Ladenetz bei Tesla und dann siehst du so, irgendwie, wer weiß, wie grün das jetzt dann final ist, weil das ist ja auch mitunter relativ intransparent. Aber ich sehe zumindest da irgendwas und habe ein Gefühl und eine Rechnung, die mir das so.
Also als Psychologin würde ich das auch 100% unterschreiben und sagen, die Menschen, wenn sie sehen, das macht irgendwie einen Unterschied, dann im Rahmen dessen, was keine Komforteinbuße bringt, verändern sie auch ihr Verhalten. Ich glaube, die Herausforderung in der Zukunft wird sein, dort eben den Netzzustand auf Verteil- und Übertragungsnetzebene mit Marktpreisen zusammenzuführen. Ist auch tatsächlich was, woran wir jetzt als nächstes mit verschiedenen Netzbetreibern arbeiten. In dem ersten Schritt, glaube ich, die Transparenz für den Endkunden zu schaffen, dass Strom nicht immer die gleiche CO2-Intensität hat und dass das Elektroauto, dass es einen Unterschied macht, wann ich lade, ist, glaube ich, ein sehr positiver Effekt. Und wir haben bis jetzt ja über die großen Konzerne gesprochen, aber wenn man sich jetzt auch ein kleineres Unternehmen anschaut, was eine Flotte hat, die haben ja durchaus Freiheitsgrade, wann sie laden.
Ja, klar.
Und wenn die anfangen, sozusagen ihr Auto, ihr Depot-Ladevorgänge danach zu steuern, wie CO2-intensiv der Strommix ist, dann kann es durchaus für die einen großen Vorteil auch in ihrer kleineren, aber sehr relevanten CO2-Bilanz bringen. Also deswegen, weil der Ausgangspunkt war, was trägt E.ON dabei? E.ON ist vor allem hier als Lösungsanbieter, was die standortbasierte Bilanzierung angeht, mit reingekommen und sind da tatsächlich auch in einem Feld von CO2-Bilanzierungstools einfach Vorreiter, was die Granularität angeht, zeitlich und räumlich.
Okay. Wir haben ganz über das Problem gesprochen.
Ja.
Ihr habt da jetzt ein halbes Jahr rumgewerkelt. Was ist denn eure Lösung für das ganze Ding?
Ja, also was wir gemacht haben in dem Projekt, wir haben erstmal mit über 40 Experten gesprochen. Wir haben sozusagen die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt, weil das ein bisschen gedauert hat, bis wir die verschiedenen Lösungsansätze auch verstanden haben.
Haben wir jetzt auch festgestellt, ist nicht ganz so trivial.
Genau, ist alles nicht so einfach. Die Vision, die wir hätten, die wir haben und auch weiterverfolgen, ist, dass die Ladepunktbetreiber incentiviert werden, die Informationen zu ihrer Strombeschaffung mit den Downstream-Abnehmern, also den Autobauern und Flottenbetreibern zu teilen. Zum einen für die marktbasierte Bilanzierung, dass sie die Informationen teilen und dass man natürlich auch einen sozusagen finanziellen Beitrag in die Anrichtung haben kann. Ja? Also wenn der Ladepunktbetreiber sagt, ich kaufe jetzt echt richtig guten Grünstrom aus dem neuen Windpark, der gerade erst gebaut wird, und ich als BMW habe da großes Interesse dran, kann ich sagen, ich beteilige mich an den Kosten, die du hier zusätzlich trägst, dadurch, dass du so hochqualitative Herkunftsnachweise kaufst und zahle dafür, dass ich diese Informationen dann bekomme. Dadurch kann ich natürlich für den CPO einen Anreiz schaffen. Also die Informationen haben wollen, bezahlen dafür, dass sie sie kriegen. Und es muss nicht an drei verschiedenen Stellen mit günstigsten Zertifikaten grün gestellt werden.
Verstehe, aber was hat der BMW davon, wenn der weiß, dass ich CPO Luca habe, das aber der nicht sicher gehen kann, dass jemals an meiner Ladesäule ein einziger BMW steht?
Da kommen wir aber zurück zu dem Punkt, dass es, also zwei Punkte, das eine ist ein bilanzielles System, ja, also der Zweck ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung und das lässt das System heute zu. Also wenn ich eine Flotte betreibe, dann weiß ich tatsächlich, wo die geladen hat, dann kann ich das tatsächlich nachvollziehen.
Als Flotten, genau. Ja,
die
aber als
OEMs dürfen heute, die dürfen sozusagen auch da, die müssen ja schätzen, weil die müssen in die Zukunft rechnen.
Du kannst ja auch nicht wissen, habe ich ein Assistenzsystem schlecht konfiguriert und die Dinger gehen ständig hops. Also
ja,
ganz hart
aber das
formuliert.
Das ist sozusagen für die CO2-Bilanzierung Scope 3 Downstream immer das Problem. Dass ich in die Zukunft bilanzieren muss. Ich glaube, darüber kommen wir so schnell nicht drum rum. Und da kommt es sehr stark auf die Auditoren und die sozusagen umgesetzte Berichterstattungsprüfung dann an, inwiefern da auch tatsächlich genau nachgeschaut wird. Mhm. Mein Gefühl heute, also einfach aus dem Projekt raus, ist, dass, dass man sich schon große Mühe gibt und fragt man sich immer wieder, warum. Weil die Dekarbonisierungsstrategie einfach so einen hohen Stellenwert aktuell dort einnimmt.
Mhm.
Ich glaube, einen Punkt will ich noch hinzufügen, der das Ganze wirklich auch tatsächlich gerade nochmal in der Praxis viel schwieriger macht, ist, dass diese ganze Strombilanzierung auch immer mit einem Lag von einem oder zwei Jahren passiert. Das heißt, wenn ich auf meine Rechnung im März schaue fürs letzte Jahr, ist die Stromkennzeichnung fürs vorletzte Jahr drauf. Und das führt nochmal zu einem zeitlichen Verzug, der gar nicht, gibt Lösungsansätze, aber es ist nicht so einfach.
Wenn ich jetzt als Normalsterblicher drauf, wir haben gerade ganz viel schon drauf gesagt, das ist alles Unternehmen und so weiter. Wenn ich jetzt als normaler E-Autofahrer da drauf gucke, dann gibt's, dann lese ich ja immer wieder schon, es gibt Diskussionen darüber, ob wir das von der Granularität der Netzstruktur gesprochen. Es gibt viele Politiker, die reden auch davon, dass man die Netzzonen aufteilen sollte, da irgendwelche, je nachdem wie groß und klein, damit da, wo viele erneuerbare Energien erzeugt werden, die Netzentgelte aktuell sehr hoch sind, weil da viel durchgeleitet wird, das heißt hohe Last ans Netz. Und deswegen ist es, obwohl der Strom da eigentlich grün und günstig und toll sein müsste, ist er netzentgeltseitig, wird dann nach oben gehoben, während woanders es nicht so ist. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, will ich als E-Autofahrer trotzdem möglichst grünen Strom haben. Wir wissen auch, es gibt jetzt so ein Smart Meter Rollout und so Kram. Müsste das mit dem, was wir jetzt aktuell an Smart Meter Rollout haben und dem Wunsch, dass es diese Reform geben soll, dass diese Strukturen aufgebaut werden, nicht eigentlich alles sich... Es ist der Staat, der das machen muss. Es ist, wir haben wahrscheinlich kein Deutschland-Tempo, sondern irgendwie ein anderes. Aber regelt sich das nicht von allein mittelfristig? Einfach sowieso schon?
Ja, also da würde ich erstmal zustimmen. Grundsätzlich wird der Ausbau der Erneuerbaren mit mehr. Wir werden irgendwie Netze ausbauen. Wir werden alle möglichen dynamischen Preissysteme einführen. Wir
bauen gerade ganz viele Erdkabel. Das heißt, die Leute jammern auch nicht mehr ganz so viel, dass irgendwie eine Stromleitung durch ihren Garten geht. Und
am Ende macht es nicht Sinn, jedes Leitungssystem für die maximale Belastung auszulegen. Mhm. Ein bisschen Steuerung über Preise und Incentivierung macht sicher Sinn. Das heißt, für den Endkunden wird es irgendwann so sein, denke ich, mit sehr viel intelligenten Systemen, die steuern, weil das System dein Verhalten kennt und weiß, wann du lädst und so, dass ich maximal grün lade und dann hoffentlich wird das auch abgebildet sein im Preis. Aber ich glaube, dass es tatsächlich, dass das noch ein bisschen in der Zukunft liegt und dass wir aktuell vor allem schaffen müssen, wenn wir die Akzeptanz der Elektromobilität, wenn die keinen Schaden nehmen soll, dass wir hier Transparenz schaffen für die Elektroautofahrer. Die heute fahren, haben ja auch, laden zu 80% zu Hause, haben ganz oft auch eine Solaranlage. Es sind viele Tüftler, die sich auch gerne damit beschäftigen. Das ist aber bei weitem nicht die breite Masse.
Nee, klar.
Und wenn sich dann durchsetzt, dass alles Greenwashing ist, dass es überhaupt zu wenig Ladesäulen gibt, dass die Preise zu hoch sind, dann schaden wir, glaube ich, einfach generell der Bewegung hin zu einem elektrischen Verkehr. Und ich glaube, dass wenn man sich jetzt anschaut, was wir gemacht haben, ja, diese Stromvertragsgeschichte, da bin ich tatsächlich so an dem Punkt, wo ich mir denke, es ist für den Endkunden nicht unbedingt zielführend, dass da steht, das ist alles Grünstrom. Da würde ich mir ein System wünschen, was Transparenz auf einer granularen Ebene schafft, einfach CO2 schildert. Genau. Auch wenn ich davon jetzt nicht direkt einen finanziellen Vorteil habe, kann man natürlich aber auch als Unternehmen sagen, ach ja, ich schaffe einen finanziellen Vorteil. Der muss ja auch nicht immer gleich in der ganzen Wertschöpfungskette abgebildet sein.
Genau.
Ja. Ich glaube, dass wir aber sozusagen, bis es kein Problem mehr sein wird, dass das noch ein relativ weiter Weg ist. Vor allem, weil es an der Digitalisierung und Vereinheitlichung von Systemen halt mangelt. Also es kann einfach nicht sein, dass die Stromkennzeichnung in PDF-Form, du warst auf der EWE-Go-Webseite, es ist relativ pixelig.
Nee, es ist sehr pixelig.
Genau.
Es ist nicht relativ pixelig.
Ich finde es ja toll, dass die EWE-Go das macht, aber es kann auch nicht sein, dass das System ist, das wir dafür aufbauen. Und für alle, die ein bisschen weiter drin stecken, was wir bezüglich Wasserstoff, grünem Wasserstoff heute sozusagen aufsetzen als System, um nachweisen zu können, dass eine Kilowattstunde Wasserstoff grün ist, das ist einfach, da liegen Welten dazwischen. Und da frage ich mich, können wir im Verkehr nicht ein bisschen auch nachziehen? Mhm. Und das ist vor allem dann der Appell auch an die Politik.
Aber heißt es, war mir nicht bewusst, das heißt, es gibt ein System, das funktionieren würde in deinen Augen, dass wir.
Also was man für den Wasserstoff heute, sozusagen aufbaut, in das sind ja granular aufgelöste sozusagen Herkunftsnachweise, jetzt mal, also ein System, wo ich nachvollziehen kann, wann, wo wurde der Wasserstoff erzeugt, mit welchem Strom genau. Mhm. Das heißt, technisch lässt es sich alles lösen. Es ist tatsächlich so, wir haben mit dem Umweltbundesamt viel gesprochen und sehr interessanten Austausch gehabt und die tun ihr Bestes, aber die haben einfach nicht die Kapazitäten, mhm. für all diese Dinge Strukturen zu bauen. Und es gibt so tolle Tech-Konzerne auf der Welt. Also, ich denke, Lösungen bauen ist sozusagen nicht das Problem, das zusammenzubringen mit der öffentlichen Hand und der Regulatorik ist das, wo es so ein bisschen hapert.
Okay, verstehe. Zum Schluss noch dachte ich ein Ding, was auch noch so bei diesem CO2 einsparen und weil mir auch dieser Redispatch, das ist ein sehr präsentes Thema für mich, weiß auch nicht warum, aber ein Thema wie dieser Redispatch in meiner Gefühl nach irgendwie ein bisschen schöner gemacht wird, wäre das Thema bidirektionales Laden als Beispiel.
Ja.
Habt ihr das? Weil das wäre noch so ein Ding, weil dann ist die CO2 hängt ja dann kurz mal in der Luft, wenn man so will.
Ja.
Weil es ja dann erzeugt wurde und weg ist, aber dann wieder zurückkommt. Ließe sich sowas auch mit sinnvoll abbilden?
Ja, das finde ich, das ist natürlich eine naheliegende Frage. Ich finde es sehr schwierig. Ich habe auch also in einem kürzlich veröffentlichten Leitfaden, der da mit der Bundesregierung ausgearbeitet wurde, wird auch nahegelegt, dass man bloß nicht den Endverbraucher aufs Auto legt, dass die Abgrenzung von grünen Strommengen, das muss man alles pragmatisch machen. Da stimme ich so ein bisschen zu. Also ich glaube auch, wir brauchen da auch pragmatische Lösungen. Ich glaube, wenn es jetzt um also das eine ist, wie viel Strom ist jetzt grün in der Batterie rein und raus, technisch alles lösbar, aber keine Standards machen es gerade so schwer. Die andere Frage ist, wie kann ich Redispatch-Kosten senken und wie kann ich überhaupt die Power der Batterien hebeln? Mhm. Und da bin ich absolut auf der Seite der Befürworter und denke mir, auch da hängt es noch ein bisschen an der Regulatorik und dass die Regeln sinnvoll gemeinsam zwischen Politik und den Unternehmen geschrieben werden muss. Aber ich glaube total, dass wir damit einen Mehrwert leisten können, um unser Stromnetz zu entlasten. Und das sind die Probleme, die heute vielleicht auch der ein oder andere Autofahrer sieht, total lösbar sind. Und wie wir auch bei der THG-Quote sehen, selbst wenn die Erlöse sich jetzt im dreistelligen Bereich pro Jahr bewegen, dass die Autofahrer das dann doch in der Regel schon auch machen. Wir haben tatsächlich, also ich habe es vorhin ja schon gesagt, ich sehe die Herausforderung bei den Preisen, vor allem aktuell darin, dass sehr viel mit Börsenstrompreisen geworben wird und von den bekannten Startups und dass das natürlich auch zu einem gewissen Grad sinnvoll ist, wenn der Strom zu mir gebracht werden kann. Aber oft ist es so, dass er eben im Verteilnetz, also als erstes im Verteilnetz hängen bleibt oder eben zu Redispatch-Maßnahmen führt. Mhm. Und das, denke ich, ist etwas, wo man dringend sozusagen drangehen muss, was wir jetzt, habe ich vorhin kurz erwähnt, mit Tenet, Transnet, BW, EWE-Netz auch bearbeiten. Da muss man ganz klar priorisieren und sagen, als erstes muss es durchs Verteilnetz durch, dann möchte ich Redispatch-Kosten klein halten und dann will ich maximal marktdienlich sein. Mhm. Aber wenn ich mich erst nach dem Markt richte und dann nach den Netzen,
ja, dann habe ich halt
ein Systemkostenproblem.
Mhm. Und ihr habt das Ganze jetzt ja auf das Thema PKW vor allem angeguckt, ja. Richtig? Am Ende dann kam ja so, ja. Hey Moment, eigentlich, wenn wir auch so über Scope 2 und vor allem Scope 3 reden, dann komme ich in die Logistik.
Ja.
Und dann wird es ja richtig kurios, weil dann hängt da auf einmal jedes verdammte Amazon-Paket mit drin. Ja. Wird es auch abgebildet? Habt ihr euch das angeschaut? Beziehungsweise kann man da die gleiche Lösung anwenden oder braucht man da noch was
mehr? Also was wir tatsächlich machen, für jedes dieser Projekte, die laufen immer 6 Monate, machen wir eine große Abschlussveranstaltung. Ja. Da laden wir sozusagen die Branche ein, alle, die sich interessieren. Und da haben wir plötzlich gemerkt, da kommen ganz viele Logistiker. Und auch viele, oder sagen wir mal, der ein oder andere Mineralölkonzern, der eben Schnellladeparks aufbaut und da vielleicht auch in den LKW-Bereich reingeht. Das Interesse ist da tatsächlich groß. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen denen, die Kontrolle über ihre Stromerzeugung durch selbst, also großen Anteil selbsterzeugten Strom haben. Da gibt es ja, wenn ich im Depot laden kann, dann versuche ich in der Regel selbst Kapazitäten aufzubauen und dann habe ich da einen viel größeren Hebel und kann da sowohl Kosten ersparen als auch CO2. Die auf die öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen sind, denen tut das natürlich total weh und Du hast total recht. Aber am Ende ist es aktuell diese marktbasierte Bilanzierung ein Problem des Informationsaustausches zwischen denen, die Ladepunkte betreiben und denen, die Flotten betreiben oder Fahrzeuge verkaufen. Und ich glaube, dass diesen Austausch kann man eigentlich gewinnbringend für alle Seiten aufbauen. Mhm. Und weil du vorhin auch gefragt hast, wir arbeiten natürlich weiter an dem Thema, selbst wenn die Projekte nach 6 Monaten erstmal vorbei sind. Wenn es vielversprechend ist und die Ergebnisse gut waren, dann knüpfen wir da in der Regel dran an und werden uns da auch jetzt in der Realisierung sozusagen weiter austoben.
Okay, jetzt heißt ihr gründet vereinfacht gesagt irgendeine Plattform aus oder ein Plattformbetreiber, der dann als Dienstleistung anbietet, lieber Ladesäulenbetreiber oder liebe DKV oder keine Ahnung, wen es da alles gibt, die Rutex.
Am Ende ist es relativ einfach.
Ihr müsst die Jungs nicht abtelefonieren, wir machen das für euch.
Ja, ich muss eigentlich nur hochladen, wie viel meiner Ladevorgänge bei den Stadtwerken München passiert sind und dann muss ich die Stadtwerke München bitten, einmal ihre Stromkennzeichnung hochzuladen und für jedes Mal, dass die Stromkennzeichnung auf der anderen Seite runtergeladen wird, kriegen sie ein kleines Entgelt. Also technisch ist es im ersten Schritt, wenn ich es jetzt nicht durch die ganze Kommunikationsinfrastruktur durchleiten will, relativ simpel. Zu deiner Frage, gründen wir da jetzt sofort eine Plattform? Unternehmertum ist tatsächlich in der Rolle, wir sind der Orchestrator. Wir überlassen es den Unternehmen. Ich habe
sicherlich irgendeinen, der im Projekt saß und der dachte, hahaha, so gründen war schon immer mein...
Das werden wir sehen. Wir haben, das eine ist, dass wir sozusagen tatsächlich an der technischen Umsetzung da weiterarbeiten. Es muss aber immer auf den Anwendungsfall zugeschnitten sein. Also das ist was man auch bei Unternehmertum sehr schnell lernt, ist, wenn ich keinen Business Case oder keinen Use Case habe, wo ein tatsächliches Problem dahinter steht, dann brauche ich gar nichts machen.
Tod, ja.
Und das andere, was wir tatsächlich auch machen, ist, wir haben uns mit dem Charin-Verband zusammengetan, die das Thema natürlich auch spannend finden aus einer Standardisierungsperspektive heraus und die, so wie es aussieht, dazu auch, sagen wir mal, verstärkt Aktivitäten ins Leben rufen werden, um auch den Kreis der involvierten Ladepunktbetreiber zu vergrößern, ja, und einfach da zu einem sozusagen diesen Market Reach zu erreichen, den wir als Gründungszentrum in München vielleicht teilweise nicht erreichen können.
Mhm. Okay. Aber das heißt, am Ende wird es da eine Plattform geben in einer idealen Welt.
Ja.
Wer auch immer die jetzt ins Leben ruft und unter wessen Fahne die dann steht, die dann die einzelnen Grünstromgeschichte, aber dann, wenn ich richtig verstehe, übers Jahr hinweg der Stadtwerke München da anpreist und eben nicht, das hast du eigentlich, wie ich das zumindest verstanden habe, vorher proklamiert hast, was man tun sollte, das sehr granular machen. Um 15 Uhr wurde am 2.9. das und das getan.
Also wo wir tatsächlich aktuell nicht rauskommen, ist aus dieser sozusagen zweiseitigen Bilanzierung, einmal marktbasiert, einmal standortbasiert. Unser Zielbild ist etwas, was vor allem für den Endnutzer das Problem löst, der Bilanzierung. Mhm. Und das ist einmal, dass ich die Transparenz bekomme, welche Herkunftsnachweise lagen hinter dem Strombezug an dieser Ladesäule. Und das andere ist aber, dass ich standortgenau, zeitlich und räumlich aufgelöst weiß, wie grün war der physisch verfügbare Strom. Und das ist der Teil, der durch E.ON da bereitgestellt wurde im Projekt.
Okay.
Und wir denken tatsächlich, ich denke, dass sozusagen, es muss eine Lösung geben, die für den Flottenbetreiber oder auch Autobauer dieses Problem sozusagen holistisch löst. Mhm. Weil wenn du mit den Flottenbetreibern telefonierst, dann merkst du sofort, dass die Zeit, die haben, um das Problem zu verstehen, einfach sehr klein
und gering ist. Ich befreie das sehr kurz. Also sehr,
ja.
Okay. Alles klar. Johanna, vielen Dank. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich hoffe, da draußen die Zuschauer auch und Zuhörer. Zum Ende eines jeden Move-Podcasts, du hast ja auch schon den einen oder anderen gehört, du weißt, was kommt.
Ja.
Das kurze RB-Spiel. Auch für dich.
Ja, witzig.
Bist du Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Streaming-Dienst.
Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Weil Patrick heute nicht da ist und Gerd auch nicht, muss ich noch fragen. Du bist heute mit dem Zug hergekommen, aber hast du ein Auto? Fährst du Auto? Was fährst du denn für ein Auto?
Ein VW-Bus. Ein Verbrenner. Seit vielen Jahren und sehr leidenschaftlich. Ich bin in einer Großfamilie groß geworden. Es gibt kein besseres Auto als einen 9-Sitzer, mit dem man zum Skifahren und wo auch immer hinfahren kann, umziehen kann. Wir sind da von Deutschland nach England gezogen und zurück. Und ich würde dieses Auto möchte ich nicht missen.
Sind dann T4 oder was ist
T5.
Das? T5. Oh, cool, okay. Verstehe ich gut. Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Loft in der Stadt.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Jetzt wurde so leidenschaftlich von deinem VW-Bus.
Ja.
Okay. Im Auto vorne oder hinten?
Vorne.
Bist du eine gute Beifahrerin?
Ich bin eine gute Fahrerin.
Deswegen.
Und natürlich auch eine gute Beifahrerin.
Ich lasse das mal so stehen. Wie viel Wahrheitsgeld darin steckt. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All.
In Sachen Wunsch, Adrenalin, Spiegel, bist du mehr so Motorradfahren oder eher was Ruhigeres?
Eher was Ruhigeres, okay. Risikoavers.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Boah, weder noch leider. Harry Potter?
Hat mir noch nie, finde ich schön. Cool. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Falafel.
Und Nachteule oder Lerche?
Nachteule.
Also doch schon in diesem Startup-Naturwissenschaftsding verpflichtet. Schön. Gut, alles klar. Dann vielen Dank, Johanna, an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ihr hört uns wieder am Freitag. Und bis dahin, schreibt uns gern, wenn ihr noch eine Frage an Johanna habt. Auch dir nötigen wir das Versprechen ab.
Ja.
Wenn es was gibt,
unbedingt.
Dann
ich freue mich.
podcast@move-magazin.de. Einfach schreiben, auch gern bei Spotify, kann man mittlerweile ja beantworten. Bei iTunes und Co. Am einfachsten per Mail, dann können wir direkt antworten. podcast@move-magazin.de. Und dann abonnieren nicht vergessen. Und dann sage ich danke nochmal an dich und an euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.